Du willst in deinem Job etwas bewirken? Die Autobahn GmbH des Bundes bietet bundesweit Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Unser Thema heute, die Wertanalyse. Dahinter verbirgt sich folgende Frage. Was empfiehlst du einem Unternehmen, dessen Produkte nicht wirklich am Markt nachgefragt werden und nicht wettbewerbsfähig sind? Macht es nicht Sinn, das Produkt günstiger anzubieten oder bessere Verkäufer einzustellen? Wie man diese Frage beantwortet und wie man an das Thema Wertanalyse herangeht, bespreche ich heute mit zwei Experten. Mit Sebastian Meindl und mit Dr. Jörg Marchtaler. Die beiden Ingenieure sind seit vielen Jahren ehrenamtlich beim VDI im Bereich Value Management und Wertanalyse aktiv. Georg Marchtaler ist dort Vorsitzender, Sebastian Meindl ist stellvertretender Vorsitzender und beide Herren führen Beratungsunternehmen. Herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
Vielen Dank, herzlich willkommen.
So, auch von mir, herzlich willkommen.
Dann fangen wir mal gleich mit einer Basisfrage an, Herrn Marchtaler. Wertanalyse, was ist das überhaupt?
Ja, Wertanalyse, man kann sagen, Wertanalyse ist eigentlich eine der wenigen Produktentwicklungsmethoden. Das heißt also, wie man eigentlich richtig methodisch Produkte neu entwickeln kann oder auch weiterentwickeln kann. Ursprünglich war das gestartet als eine reine Kostensenkungsmethode, aber mittlerweile ist es eher in Richtung Wertgestaltung. Das heißt, dass man eben halt Werte schafft und das auf Produkte anwenden kann, dass man es auch Prozesse anwenden kann oder auch Dienstleistungen. Mhm. Und da sind eigentlich die wichtigsten Kennzeichen, sind Teamarbeit, Funktionengedanke, Ganzheitlichkeit, sodass wir da wichtige Elemente haben, die dazu führen, dass es auch erfolgreich wird. Mhm.
Wer hat das denn erfunden und vor allem, warum ist das erfunden worden? Ein bisschen was haben Sie schon gerade angedeutet, aber Herr Meindl, was sagen Sie dazu?
Ja, da gehen wir in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Und zwar sind es quasi die Kriegszeiten, die Entwicklung der Wertanalyse gefördert haben. Bei der Firma General Electric in den USA gab es einen Ingenieur und Einkäufer namens Lawrence D. Miles, der sich in dieser Zeit mit Materialknappheit rumschlagen musste und für seine Produkte versucht hat, günstige Zukaufteile zu bekommen und ist damit aber gescheitert und hat sich überlegt, dass man das irgendwie methodisch angehen kann. Also aus dieser generellen Materialknappheit ist dann letzten Endes eine Methode geworden, wie man mit Design Changes, also konstruktiven Änderungen oder gar Materialsubstitutionen, bessere Produkte zu günstigeren Einkaufspreisen finden konnte. Und so hat sich die Methode entwickelt, zunächst mal an Produkten in den USA, aber dann auch an sogenannten Projekten. Es gibt zum Beispiel in den USA eine Gesetzgebung, dass Projekte, öffentliche Projekte in Bau, Wasserwirtschaft, Transportwesen, Projekte über $1 Million einer Wertanalyse, einer Value Study unterzogen werden müssen. Also das heißt, es sind nicht nur die Produkte, sondern es gibt auch durchaus Projekte, mit denen, die man mit Wertanalyse überarbeiten kann. Ja, und so ist es dann in die Welt gekommen. Zunächst mal natürlich in den Vereinigten Staaten, dann in den 50er, 60er Jahren. Die Unternehmen haben damals einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil dadurch bekommen. Und es ist dann irgendwann auch nach Europa geschwappt. Unsere Altvorderen haben das quasi so in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aus den USA importiert und dann in den deutschen Unternehmen angewendet. Und so ist es dann auch groß geworden. Natürlich auch, weil es zu Hause beim VDI war, der quasi unsere methodische Heimat ist.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon mal ein bisschen beschrieben, was man damit macht. Aber das kann ja noch nicht alles sein. Also was macht man mit einer Wertanalyse noch genau?
Ja, vielleicht schauen wir uns nochmal genau drauf, was es ist. Einerseits haben wir eben halt eine Konzentration von Anfang an auf den Kunden und dessen Anforderungen. Dann haben wir die Teamarbeit, wo wir eben halt alle Stakeholder involvieren, sodass eben halt ein interdisziplinäres Team entsteht. Das heißt, da arbeiten wir zusammen mit der Produktion, Einkauf, Entwicklung, Marketing, Service, eigentlich alle Stakeholder, die irgendwie einen Anspruch im Prozess haben an das Produkt oder an den Prozess und involvieren die in den gesamten Prozess. Das heißt also auch Lösungsfindung und Bewertung, sodass sie mitgestalten können. Und dann haben wir einen Funktionengedanke. Das heißt, dass wir eben halt nicht in Bauteilen denken, sondern in Funktionen und das Ganze sehr, sehr strukturiert durch einen Arbeitsplan. Und um das mal noch mal ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht gerade mal den gesamten Prozess am Beispiel von einem Produkt. Das heißt, da gibt es eine Vorbereitungsphase, wo man sehr genau darauf auszielt, welche Aufgabe ist es denn, welche Ziele haben wir denn, welches Team braucht man da, was effektiv arbeiten kann, welche Ressourcen benötigen wir, welche Zeitpläne stehen dahinter. All solche Themen müssen eben halt im Vorfeld geklärt werden, damit man loslegen kann. Und dann startet man in der Teamarbeit und das sind meist ganztägige Workshops und fokussiert zuerst auf den Markt, auf den Kunden, in der Kundenphase. Das heißt, man identifiziert die Kundengruppen, an die man das Produkt verkaufen möchte oder vielleicht auch bisher schon verkauft und das Ganze auch in die Zukunft verlagert. Das heißt, wo steht das Produkt in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Und dann leitet man Kundenanforderungen ab. Das heißt, warum kauft denn der Kunde das Produkt oder warum geht er vielleicht auch sogar zum Wettbewerb? Und dann mit diesen Erkenntnissen wird eine Gewichtung gemacht, dass wir eben halt auch die wichtigsten herauskristallisieren können. Und das Ganze führt man weiter in einem Wettbewerbsbenchmark, sodass man die wichtigsten Wettbewerber sich anschaut anhand von den Kriterien. Und dann kann man eben halt Gaps identifizieren, wo man zum Wettbewerb schlechter dasteht. Oder vielleicht auch Alleinstellungsmerkmale am Markt identifizieren, wo wir eben halt am Markt rausbekommen können, was der Kunde noch haben möchte, aber vielleicht nirgendwo findet. Oder vielleicht auch Overengineering, also irgendwelche Themen, wo wir sehr gut sind, aber der Kunde interessiert das gar nicht so genau. Und zu guter Letzt natürlich auch noch die Positionierung am Markt, seinen Kundennutzen. Das heißt, was bekommt denn der Kunde zu welchem Preis und wie ist das beim Wettbewerb? Das ist die Kundenphase und die nächste Phase ist die Funktionenphase, wo eben wir über Funktionen den Wirkungen sprechen und auch die Funktionen kosten. Das heißt also, wir wissen nachher, welche Wirkungen, was bewirkt das Produkt und was kostet das. Und dann spiegeln wir die ganzen Sachen eben auf die Kundenanforderungen, auf diese technischen Funktionen und bekommen heraus, was ist denn für den Kunden überhaupt wichtig. Und da kann es gut sein, dass wir teure Funktionen haben, aber die dem Kunden gar nicht ganz egal sind. Und haben wir natürlich so eine Overengineering identifiziert. Und dann packen wir die ganzen Informationen im Rahmen von einer Gestaltungsleitlinie zusammen und bilden priorisierte Aufgabenpakete, wo wir eben das weite Projekt dann bestimmen. Und diese Aufgabenpakete werden halt vom gesamten Team dann in Kreativworkshops abgearbeitet. Das Ganze wird sukzessiv bewertet. Danach gibt es Konzepte und einen Konzeptentscheid und die Umsetzung. Das umreißt so der gesamte Prozess mal ganz kurz. Und ich denke, da kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie man vorgeht in so einem Projekt.
Ja, Jörg, da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Und das ist vielleicht auch, wo sich die Wertanalyse von anderen Optimierungsmethoden unterscheidet. Wir fangen immer mit dem Kunden an. Der Kunde ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr kundenzentrierte Methodik, die wir hier verwenden. Wir sagen, wir können kein Produkt oder kein Prozess oder kein Projekt optimieren, ohne dass wir wissen, was der Kunde damit anstellt. Und deswegen legen wir da am Anfang von unseren Projekten auch so viel Wert drauf, dass wir verstehen, wie denn der Kunde tickt. Und das zieht sich dann letzten Endes durch die ganze Projektarbeit. Und am Ende müssen wir natürlich widerspiegeln, ob wir diese Anforderungen, die wir am Anfang des Projektes ermittelt haben, dann mit den neuen Lösungen, die wir ermitteln, tatsächlich auch treffen. Mhm. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Und wie gesagt, auch der große Unterschied zu anderen Kostenreduzierungsmethoden, dass wir da eben diese Ganzheitlichkeit auch benutzen. Mhm.
Wenn ich die beiden aber richtig verstehe, dann kann man natürlich mit einer Wertanalyse Probleme lösen, aber man sollte eine Wertanalyse eigentlich nicht erst starten, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern schon vorher. Ja? Probleme kann man lösen, die können Sie ja gerne auch nochmal benennen, aber wann fängt man mit einer Wertanalyse an? Herr Marchtaler.
Ja, also idealerweise fängt man natürlich an, bevor man überhaupt die erste Idee hat, etwas zu entwickeln. Das heißt also auf einer ganz grünen Wiese. Aber das macht natürlich so gut wie keiner. Das heißt, da bestehen Konzepte oder vielleicht kann man sagen, es machen nur sehr, sehr erfahrene Unternehmen. Unternehmen, die bisher nicht so viel Kontakt mit dem Thema hatten, die haben erstmal ein Problem. Und das Problem heißt halt, sie haben eine Vorentwicklung, das ist zu teuer, es ist nicht optimal auf dem Markt und haben vielleicht schon diverse Runden gedreht, das Ganze konventionell zu lösen und sind daran gescheitert. Und dann kommen sie auf die Idee, wir müssen was anders machen, einen Change machen und kommen dann auf die Wertanalyse, aufs Value Management, um entsprechend da voranzugehen. Mhm. Und das ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo viele Projekte, also gerade wenn man externe Beratungen in Anspruch nimmt, dann auf uns zukommen um dann wieder vorwärts zu kommen, um diese eingefahrene Situation zu lösen und dann ein Stück weit aber auch wieder zurückgehen zu müssen. Das heißt, dass man Dinge, die bereits erarbeitet worden sind, nochmal in Frage gestellt und vielleicht auch das Team anders konzeptioniert, dass auch man da auch effizienter arbeiten kann.
Mhm. Herr D'Adomo, das ist schon eine wichtige Frage, die Sie da gestellt haben. Wann sind denn so die Einsatzzeitpunkte von der Wertanalyse? Und wir sagen immer, Not macht ja erfinderisch. Und häufig ist es so, dass unsere Klienten immer dann zu uns kommen, wenn tatsächlich die Not da ist und wenn man erkannt hat, dass man das tun muss. Jörg hat es richtig gesagt, es gibt Unternehmen, die sind strategisch echt gut aufgestellt und fangen quasi Wertanalyse bei einer neuen Produktentwicklung an. Aber häufig ist es doch tatsächlich so, dass man ein Problem, was auch immer für eine Art des Problems hat, mit einem Produkt oder einem Prozess hat und dann eben nach einer Lösung sucht. Und dann kommt die Wertanalyse ins Spiel.
Mhm, genau. Ja, dann mache ich da bitte.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Und zwar gibt es da gewisse Freiheitsgrade. Einerseits die Möglichkeit, auf was Einfluss zu nehmen in einem Produktentwicklungsprozess. Die ist natürlich am Anfang maximal und hinten raus, wenn man schon Werkzeuge hat oder vielleicht das Produkt sogar schon am Markt hat, wird diese Einflussmöglichkeit minimal. Mhm. Und auf der anderen Seite die Kosten, die entstehen, wenn man was ändert. Die sind am Anfang minimal. Mhm. Das sind vielleicht nur ein kleiner Strich in der CAD-Zeichnung oder ähnliches. Und hinten raus werden die irgendwann maximal. Das heißt, gerade wenn man Werkzeuge verändern muss oder ähnliches, vielleicht Vertriebsprozesse, Marketingkampagnen oder sowas fahren muss, all solche Dinge sind natürlich sehr kostenintensiv. Und von dem her ist natürlich Empfehlung, so früh wie möglich zu starten. Aber wenn man jetzt so ein Thema einführt im Unternehmen, braucht man ja irgendwie eine Referenz. Und wenn man eben halt sagt, wir haben ein bestehendes Produkt, das kostet zum Beispiel 100 Euro und wir haben diesen Prozess durchlaufen und danach kostet das Produkt vielleicht nur noch 75 Euro, hat aber viele Punkte, die es besser hat als vorher. Das heißt also, wir haben eine Wertsteigerung, sowohl eine Kostenminimierung als auch neue Funktionalitäten oder bessere Funktionalitäten hinzugefügt. Und dann hat man einen sehr schönen Vergleich, was war vorher, was war nachher und kann natürlich sehr gut sagen, die Methodik hat gewirkt, es hat funktioniert. Mhm. Wenn wir mit einem neuen Projekt starten, müssten wir eigentlich zwei Projektteams haben. Eines, was mit Wertanalyse arbeitet, eines ohne. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Wo eben die Lösungen besser sind, innovativer sind, die Kosten günstiger sind oder ähnliches. Und das macht natürlich keiner. Das heißt, da kann man eigentlich nur dran glauben, dass der Prozess funktioniert, besser funktioniert als normal. Und dementsprechend ist eigentlich typisch, dass man mit bestehenden Produkten anfängt im Unternehmen und dann sukzessive das in die Entwicklung nach vorne zieht, sich den Entwicklungsprozess anschaut, wo muss man die richtigen Entscheidungen treffen, wer muss wo mitarbeiten, welche Methoden wendet man wo an, dass man entsprechend da den Entwicklungsprozess neu gestaltet.
Ja. Ja, das ist das Zauberwort tatsächlich Freiheitsgrade. Also welche Freiheit hat man, neue Wege zu gehen oder sie eben nicht zu gehen? Und das hängt jetzt tatsächlich davon ab, in welcher Phase des Produktentwicklungsprozesses wir schon sind und welche Restriktionen wir denn haben. Es ist einzusehen, dass man größere Schritte nur dann machen kann, wenn man auch größere Freiheitsgrade hat.
Mhm. Jetzt haben wir ja schon einiges zum Thema Kosten gehört und dass das Thema Wertanalyse aber auch durchaus vielschichtig ist. Gibt es denn so eine Art Hauptfokus bei der Wertanalyse oder gibt es mehrere davon?
Gut, der Hauptfokus wäre ja eigentlich, wenn wir mal uns über Produkte unterhalten, dass wir auf Wettbewerbsfähigkeit zielen. Die meisten unserer Kunden oder Anwender von Wertanalyse haben ja insofern ein Problem mit den Produkten, als dass sie möglicherweise ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben oder dass sie wiedererlangen wollen. Und da ist dann eigentlich der Ansatzpunkt, dass man wieder ein neues Produkt schafft, was eben am Markt akzeptiert ist, was vielleicht sogar gern gesehen wird, wo der Kunde gerne für Geld ausgibt, wo wir dann eben einen kommerziellen Erfolg haben. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Wenn wir jetzt in Projekte gehen, zum Beispiel Bauprojekte, da geht es eben darum, dass man so ein Projekt überhaupt durchführen kann, dann, dass man das Budget dafür nicht überschreitet. Sowohl das Geldliche als auch das Zeitliche. Das hat auch noch eine weitere Komponente. Und so entsteht dann quasi die Aufgabe zu so einem Projekt, dass man die Rahmenbedingungen dann festlegt und die Ziele entsprechend definiert.
Mhm. Ja. Vielleicht noch ergänzend zu sagen, wenn man sich überlegt, was für Probleme man damit lösen kann, ist das eigentlich noch viel mächtiger. Weil eigentlich überall da, wo unterschiedliche Anspruchsgruppen sind, die unterschiedliche Ziele haben. Also der eine will das, der andere will das und das darf durchaus konträr sein. All solche Themen sind eigentlich optimal für diese Methode, weil man da gemeinschaftlich arbeitet, gemeinschaftlich Lösungen entwickelt. Und das können, wie gesagt, Produkte sein, können Prozesse sein. In einem Projekt habe ich auch mal Fertigungsstandorte überarbeitet. Da hatten ein Unternehmen das Problem, ein größerer Konzern, dass sie unterschiedliche Fertigungsstandorte hatten und eben halt einen sehr starken Betriebsrat jeweils hatten und die Nachfrage zurückging und eben halt die einzelnen Standorte nicht mehr wirtschaftlich waren. Und jegliche Änderungen, die der Konzern machen wollte, wurde eben halt durch den Betriebsrat blockiert. Und da war eben halt die Lösung, mit den unterschiedlichen Standorten, mit den Standortleitern, mit dem richtigen Team und auch der Gewerkschaft oder dem Betriebsrat zusammenzusitzen, zu analysieren, was können wir gut, was können wir schlecht, welche Konzepte gibt es, die man ausarbeiten kann, dass eben halt alle Standorte wieder wirtschaftlich werden. Sei es, dass wir von extern neue Aufträge mit reinnehmen, nicht mehr nur intern fertigen oder wie auch immer. Und das gibt dann Lösungen, die auch wirklich umgesetzt werden können. Und das war natürlich ein großer Erfolg, weil das Ganze im Vorfeld lange Zeit festgefahren war und es sogar schon über komplette Schließungen nachgedacht worden ist. Und so hat man eben halt die Kuh vom Eis bekommen mit dieser Methode, mit neuen Ansätzen.
Ja, man versucht in der Wertanalyse tatsächlich immer auch einen Konsens zu finden. Und dafür ist es natürlich am Anfang wichtig zu wissen, wer denn in diesem Spiel überhaupt mitspielt. Wenn es jetzt ein reines Produktprojekt ist, dann mag es da vielleicht noch überschaubar sein, dass eben der Aufgabensteller, das kann der CEO von einem Unternehmen sein, der Geschäftsführer oder vielleicht der Konstruktionsleiter. Aber wenn wir dann in solche Projekte reingehen, wie Jörg gerade beschrieben hat, oder gar in Bauprojekte, da brauchen wir am Anfang sogar eine Art Stakeholder-Analyse, dass wir wissen, wer sind denn überhaupt die Spieler in diesem Spiel, was haben die für Interessen? Und nur wenn wir deren Interessen kennen, dann ist auch eine Optimierung oder einen Konsens überhaupt möglich.
Und in dem Zusammenhang vielleicht noch ergänzend zu sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass am Schluss ein Stakeholder auftaucht, den man nicht im Fokus hatte. Weil der kann einem alles zerschießen. Der wurde nicht beteiligt, er ist dagegen und er arbeitet massiv gegen die Ergebnisse. Und das darf eigentlich nicht passieren.
Der Herr Meindl hat das Wort schon in den Mund genommen und Sie haben es gerade indirekt auch getan. Was sind denn die Knackpunkte einer solchen Wertanalyse? Was kann denn da auch mal schief gehen oder was muss man unbedingt beachten, damit es ein positives Ergebnis hat?
Ja, die Knackpunkte sind eigentlich aus meiner Sicht maßgebliche Kommunikation. Also, dass man mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt auch über die richtigen Themen spricht. Weil sie glauben gar nicht, das klingt so trivial, aber wenn sie in großen Unternehmen unterwegs sind, da sind die Informationen so verteilt, dass häufig man gar nicht genau weiß, wo man suchen soll oder wer da der richtige Ansprechpartner ist. Und das muss man natürlich im Vorfeld klären, dass man eigentlich alle Informationen hat oder auch bekommen kann, weiß, wo man sie bekommen kann, dass man Transparenz hat darüber. Und dann natürlich der Mensch im Team. Das ist auch ein richtiger Knackpunkt, weil, ich hatte es ja eigentlich schon erwähnt, die unterschiedlichen Abteilungen haben ja meist unterschiedliche Ziele, die natürlich auch konträr sind. Und was macht das mit den Menschen? Die sind nicht so, dass sie alle an einem Strang ziehen, sondern prinzipiell erstmal gegeneinander. Und ich habe ein schönes Beispiel in meinen Seminaren. Das war früher auf jeden Fall so. Da frage ich immer sehr gerne, wer ist denn mit seiner IT-Abteilung zufrieden? Und normalerweise, früher lief die IT nie rund. Da gab es viele Abstürze und viele Probleme. Und wenn man sich dann überlegt, wer arbeitet in solchen IT-Abteilungen? Ist es eine Einstellungsvoraussetzung, dass da nur unfähige Menschen arbeiten? Und ich glaube, das ist eben halt gerade nicht, sondern man versteht die Komplexität nicht dieses Systems. Man versteht nicht, wie man die Jungs richtig supporten kann, damit die Lösungen optimal werden. Und genau daran kann man mit der Wertanalyse arbeiten, dass wir ein gemeinsames Verständnis bilden durch die gesamte Analysephase, dass eben halt auch das Controlling die Technik versteht, dass der Vertrieb auch weiß, wie die Produktion funktioniert und was da die Ansprüche sind, dass der Service auch entsprechend mit eingebunden wird. All solche Sachen, die führen dazu, dass man eine Transparenz hat, dass man ein Verständnis hat. Und sobald man Verständnis hat, kann man auch viel besser miteinander zusammenarbeiten, viel besser zuarbeiten und ist natürlich auch bereit, seinen eigenen Standpunkt zu verlassen und mal was anders zu machen und auch zu akzeptieren, dass es vielleicht aus der Sicht der Technik eben halt eine viel bessere Lösung ist und man im Vertrieb das eben halt akzeptiert und entsprechend auch so vertreten kann.
Genau, in den Unternehmen wird typischerweise bereichsoptimiert. Jeder optimiert seinen Bereich. Und mit der Wertanalyse und einem der Systemelemente der interdisziplinären Teamarbeit wollen wir genau das verhindern, sodass wir eine ganzheitliche Sicht auf die Aufgabenstellung bekommen und dass jemand aus einer Disziplin auch mal die Sicht eines anderen übernimmt. Und dass dann eben Dinge klar werden, die vorher vielleicht irgendwo versteckt waren. Der Jörg hat es gesagt, Transparenz, Kommunikation. Häufig sind die wesentlichen Dinge, die zu einer Optimierung notwendig sind, gar nicht vorhanden. Das muss man dann in so Projekten einfach erstmal schaffen und aus den Leuten rausholen. Ja, und das ist dann eigentlich ein spannender Prozess, der dann abläuft.
Mhm. Was braucht man denn eigentlich für so eine Wertanalyse? Wir haben gerade über das Mindset der Leute gesprochen, über interdisziplinäres Arbeiten, also kein Silo-Denken und so weiter und so fort. Was braucht es noch?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ich mache es eigentlich immer an so einem Kuchen, der so aus 4 Stücken besteht. Ein Kuchenstück ist das Thema Management. Wir müssen natürlich so ein Projekt managen. Da gehört halt das klassische Projektmanagement dazu. Meistens ist es ein interner, mit dem wir dann als externer auch zusammenarbeiten, wo Räumlichkeiten gebucht werden, wo Informationen zusammengetragen werden, was auch immer. Also klassisches Projektmanagement. Aber Management hat auch noch eine andere Facette. Ein Management eines Unternehmens muss so ein Projekt auch wollen und unterstützen und die Ressourcen freigeben. Ressourcen in Form von Geld, Zeit, Information, das ist ganz wichtig. Und ständig auch hinter diesem Projekt stehen und nachher die Ergebnisse auch einfordern und umsetzen. Also Management ist eine Facette. So, dann haben wir die zweite. Wir hatten es schon mal angesprochen, das ist die interdisziplinäre Teamarbeit, wobei eben alle betroffenen Bereiche, alle beteiligten Bereiche aus dem Unternehmen mit in diese Projektarbeit hinzuholen, um eben die ganzheitliche Sicht auf die Aufgabenstellung zu bekommen. Mhm. Das Dritte, was wir haben, das sind eben die Methoden. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, die wir brauchen, um diese methodische Arbeit eben durchführen zu können. Und typischerweise bringen wir Externe diese Methoden mit. Viele Unternehmen sind methodisch auch schon gut vorgebildet. Aber das ist ja das, was wir den ganzen Tag machen, dass wir den Leuten helfen, eben da methodisch zu arbeiten. Mhm. Ja, und das vierte Kuchenstückchen, was wir haben, das ist Fachwissen. Wir sind ja an speziellen Produkten dran und dieses Fachwissen, das kommt in der Regel aus den Unternehmen und da soll es auch bleiben, weil wir wollen ja da auch das Know-how stärken und das Know-how weiterentwickeln und in den Unternehmen muss es natürlich auch bleiben.
Ja, stellt sich natürlich die Frage, wie aufwendig ist das? Was muss man da, kann man das irgendwie in Zeiten einteilen, braucht man für eine Wertanalyse, hängt wahrscheinlich natürlich vom Produkt oder von der Aufgabe ab, aber gibt es da so Hausnummern, wie das so schön heißt? Wie lange das dauert oder wie viel Aufwand betrieben werden muss und wie viele Menschen da involviert sind? Vielleicht können Sie so ein paar Beispiele nennen, ganz einfach mal.
Ja, also Herr Dadome, Sie sagen richtig, es kommt darauf an. Und zwar dauert so eine Wertanalyse häufig auch nur, solange sie dauern darf. Und das kommt natürlich auch auf den Umfang drauf an. Wenn ich kleine Bauteile habe, zum Beispiel einen kleinen Steckverbinder, ist der Aufwand natürlich überschaubarer. Man darf es nicht unterschätzen. Also auch an solchen kleinen Bauteilen, wenn man so in Funktionen denkt, so ein ganz kleiner Pin, wo eigentlich nichts anderes macht als Strom übertragen, kann auch zum Beispiel bis zu 23, 25 Funktionen enthalten. Das heißt also, da sind dann Kavitäten, da sind irgendwelche Beschichtungen drauf, das Palladium drauf oder Gold oder ähnliches. Da spricht man viel über Steckzyklenanzahl und alles. Also alles Dinge, die auch in kleinen Punkten komplex sind. Mhm. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wenn man einen sehr großen Umfang hat, sei es ein Fußballfeld, große Chemieanlage oder ähnliches, oder eine Montagelinie für die Automobilindustrie, da braucht das natürlich vielleicht ein Stückchen länger, aber ich glaube, der richtige Begriff ist die richtige Flughöhe. Das heißt also, wenn ich ein Fußballfeld große Chemieanlage bearbeite, kann ich natürlich nicht so tief reinschauen in die Produkte selbst, wie jetzt zum Beispiel im kleinen Steckverbinder. Das macht auch gar keinen Sinn, weil wenn ich da irgendwie ein Produkt habe, was 10 Millionen kostet, dann werde ich nicht hergehen und die Unterlegscheibe diskutieren, sondern da werde ich in einer ganz anderen Flughöhe hingehen und das entsprechend diskutieren.
Mhm. Gemeinde. Ja, Wertanalyse ist eigentlich skalierbar. Also wir können den Aufwand schon sehr gut an die Aufgabenstellungen anpassen. Jetzt natürlich nicht ganz beliebig, ganz nach unten kann man es nicht skalieren. Wenn wir jetzt mal von Tagen sprechen, die wir jetzt für so eine Aufgabe brauchen, in einem Tag, da bekommen Sie maximal das Meet and Greet hin, dass Sie jetzt die Leute mal kennengelernt haben. Aber wenn wir natürlich Aufgabenstellungen haben, die von ihrem monetären Wert eben nicht mehr hergeben, als dass man da 2, 3, 4 Tage reinstecken darf, dann kann man das natürlich auch machen, wie es der Jörg Marchtaler gesagt hat, mit der entsprechenden Flughöhe. Denn der Teufel liegt ja bekanntlich immer im Detail. Wenn die Aufgabenstellungen dann größer werden und natürlich auch der Impact nachher größer ist, dann darf man natürlich auch den Aufwand ein bisschen größer ziehen, so dass es sich eben immer rechnet. Wir Wertanalytiker legen eigentlich immer Wert darauf, dass der Aufwand, den wir in so eine Aufgabe stecken, sich in der vernünftigen Zeit wieder amortisiert. Möglicherweise schneller, als man üblicherweise glaubt.
Vielleicht da noch ergänzend zu sagen, problematisch wird es dann bei den Produkten, wenn es ein relativ großer Umfang ist, aber relativ wenig Umsatz. Das heißt, wenn ich mit einem Produkt 100.000 Euro an Umsatz mache, dann ist es natürlich schwer, und wenn es halt nicht ein kleines Produkt ist, sondern nur ein größeres, dann ist es natürlich schwer, da auch wirklich dran zu gehen. Weil wenn ich ein Team habe, das sind mindestens 4, 5, wenn ich 10 Personen, je nachdem, wie es interdisziplinär besetzt ist, wenn ich da diverse Workshop-Tage habe, verbrate ich natürlich auch entsprechend viel Zeit. Mhm. Und dann brauche ich noch die Umsetzung und allem drum und dran. Und wenn ich eben halt dann als mögliches Ziel 25% Kostenreduktion und vielleicht auch eine funktionale Verbesserung habe, dann spreche ich eben halt bei dem Beispiel, wenn ich pro Jahr nur 100.000 Euro Umsatz mache und dann sind ja die HKs auch noch weniger, vielleicht von Möglichkeiten, dass man 20.000 Euro spart. Und wenn man sich sowas mal anschaut, was so Teamarbeit kostet, ist es natürlich schon so, dass diese 20.000 Euro auch relativ schnell verbraten sind, sodass man da sehr auf die Wirtschaftlichkeit achten muss. Aber wenn man eben halt Produkte hat, die ein höheres Volumen hat, dann geht das natürlich viel, viel einfacher. Und wir hatten auch schon, oder gerade sind wir in einem Projekt, wo eben halt Umsätze in hunderten Millionen sind. Das heißt, da wollen wir eigentlich in den nächsten 5 Jahren, wenn das Projekt erfolgreich ist, da wird eine Viertelmilliarde an Kostenreduktion gemacht. Und da kann man natürlich auch entsprechend viel Zeit auch investieren und das auch sauber ausarbeiten.
Ja, ich glaube, nach oben haben wir überhaupt kein Problem mit der Skaliermöglichkeit. Nach unten, da kommen wir dann irgendwann an die Grenzen.
Klar. Ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, was die Erfolgsfaktoren sind und was kommt dabei raus. Was dabei rauskommt, haben Sie gerade schon mal zumindest an einem Beispiel gesagt, natürlich Kostenersparnis, aber da ist bestimmt noch mehr dahinter, oder?
Ja, also ich denke, Erfolgsfaktoren, wir haben es ja schon kurz diskutiert, ganz wichtig ist eben halt die Einbeziehung des Managements. Warum? Weil eben halt normalerweise keine Vorgesetzten für solche Themen da sind. Das heißt, wir sprechen über interdisziplinäre Aufgaben, wo alle Abteilungen involviert sind. Und die Struktur ist eben halt so, dass eben wir einen Entwicklungsleiter haben, Vertriebsleiter, Produktionsleiter und Ähnliches. Aber die arbeiten meist da auch nicht mit, die Leitungsebene, sondern deren Mitarbeiter. Das heißt, wir haben eine Konstellation, wo wir eben halt keine klare Hierarchiestrukturen haben, sodass von oben jemand sagen kann, du musst. Und das führt eigentlich dazu, dass wir das Management intensiv mit involvieren müssen und das eben halt von da kommt, dass eben halt auch Ziele definiert werden für die einzelnen Abteilungen. Weil Sie können sich vorstellen, Vertriebler sagt originär, ich muss beim Kunden sein und nicht am Tisch und in so einem Projekt mitarbeiten. Und das sind eben halt die Konflikte, die man durch Priorisierung in den Griff bekommt. Und dann auf der anderen Seite, eben ein weiterer Erfolgsfaktor, die neue Kommunikation, die wir etablieren. Über die Abteilung hinweg haben wir ja schon diverse Male drüber gesprochen. Und dann eben halt auch die Kreativität, dass wir eben halt durch den Analyseprozess merken, wo wir stehen, was wir machen, auch was wir falsch machen. Und dann die Einforderung, dass wir eben halt auch was anderes machen. Und das ist eben, wenn man in Funktionen denkt, viel einfacher. Sie müssen sich vorstellen, wenn man ein Bauteil hochhält und sagt, was kann ich denn daran ändern, dann hat man einen sehr, sehr engen Fokus. Wenn man aber hinterfragt, was ist denn die Funktion von diesem Bauteil? Sei es, dass es was bewegt oder vor Korrosion schützt oder was auch immer. Und dann die Frage stellt, wie kann ich diese Funktion in Zukunft ausführen? Hat man ein viel breiteres Suchfeld. Oder man kann auch fragen, gibt es eine vergleichbare, ähnliche Funktion vielleicht in anderen Industrien, bei anderen Produkten, die vielleicht auch gar nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun haben und kann da auch wieder suchen. Das heißt, man kann sehr gut Kreativtechniken anwenden, sodass man nachhaltig andere Lösungen auch adressieren kann und eben halt von dem bisherigen abweichen kann. Und wie läuft eine normale Entwicklung ab? Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Entwickler den Auftrag bekommt, was neu zu entwickeln oder was umzusetzen, da geht er natürlich erstmal her und überlegt sich, was kenne ich denn schon? Was habe ich denn schon? Und versucht, eine bestehende Zeichnung zu öffnen und die zu adaptieren. Das heißt, man kommt immer von bekannten Lösungen zu neuen Lösungen. Aber die sind sehr, sehr ähnlich. Aber das ist eigentlich auch nicht verkehrt, nicht falsch, weil das ist auch eine sehr hohe Sicherheit, das funktioniert. und es erfordert sehr wenig Abstimmung mit anderen Abteilungen, weil es ja sehr ähnlich ist und dementsprechend auch ähnliche Anforderungen hat auch an die anderen Abteilungen. Aber man bewegt sich halt dadurch nicht und kann nicht nachhaltig was Neues machen.
Ja.
Und vielleicht auch zu guter Letzt wirklich das Involvement von allen. Ich hatte in einem Projekt mal auch ein sehr schönes Erlebnis. Da war ein Vertriebler dabei, der ganz aufgeregt war. In der Analysephase, wo es eben halt viel um Kunden geht, hat er immer gesagt, ja, und Sie müssen dran denken, dass wenn das und das, auf jeden Fall daran denken. Und der war da ganz hektisch, weil er wusste, dass in der Vergangenheit immer die Anforderungen von Vertrieb hinten runtergefallen sind und eben halt nicht berücksichtigt wurden. Und ich habe zu ihm dann gesagt, seien Sie ganz beruhigt. Sie sind im gesamten Prozess mit involviert. Dann, wenn Ihnen was nicht passt, können Sie darauf einwirken, können Sie sagen, bedenkt bitte das oder habt ihr daran schon mal gedacht oder ich bin der anderer Meinung, bis hin zur Umsetzung, sodass eben halt da eine ganz andere Struktur vorhanden ist. Und ich denke, das ist auch so ein Erfolgsfaktor, dass man alle Anforderungen berücksichtigt im gesamten Prozess und eben nicht nur einmalig ein Lastenheft am Anfang definiert, sondern eben halt auch alle im Prozess beteiligt sind, weil sowas lebt ja auch. Das heißt also, gerade auch Ziele sind auch nicht mehr fest fixiert, sondern auch Ziele verändern sich auch teilweise im Laufe des Prozesses, sodass auch alles agil ist und dass man auch ein agiles Arbeiten machen kann. Und das sind, denke ich, die Hauptfaktoren, warum solche Projekte auch wirklich erfolgreich sind.
Genau, Herr D'Adomo, Sie fragten ja auch, was dabei rauskommt. Ein bisschen was haben wir ja schon erzählt, also reduzierte Kosten. Das ist natürlich das eine. Manchmal ist es auch vielleicht gar nicht so wichtig, Kosten zu reduzieren, sondern eben dem Produkt neue Funktionen zu geben. Das kann ein zweites Thema sein. Wir sprechen vielleicht nicht nur von einem Produkt, sondern wir sprechen von einem gesamten Produktprogramm, wo man den Kunden eben optimal mit bedienen kann. Wir können letzten Endes darauf zielen, dass wir auch eine Produktstrategie für die Zukunft haben. Alles das sind Erfolgsfaktoren oder Erfolge, die wir mit der Wertanalyse erzielen können. Und das fußt eben auf diesen wichtigen methodischen Baustein, die wir schon besprochen haben.
Mm-hmm. So, jetzt mal kommt mal die gemeine Frage. Gibt es denn auch ein nicht erfolgreiches Projekt und warum war das nicht erfolgreich? Können Sie das mal sagen? Ich weiß, es ist nicht nett von mir, aber muss sein.
Ja, das kann tatsächlich schon mal passieren, dass auch ein Projekt nicht erfolgreich ist. Woran liegt das? In der Regel liegt es daran, dass es eben falsch aufgesetzt wurde, dass man sich vielleicht das falsche Beispiel rausgesucht hat. Dann merkt man dann nachher in der Projektarbeit schnell, dass man quasi das tote Pferd reitet. Oder es kann natürlich auch sein, dass man ein Projekt aufsetzt, um zu beweisen, dass wir das, was wir jetzt heute schon machen, richtig ist und das auch noch von Externen dann bewiesen wird. Da hat natürlich niemand Spaß dran. Dann kann sowas dann auch schon mal in die Hose gehen. Passiert aber relativ selten, weil wir ja diesen Wertanalyse-Arbeitsplan haben und das ist ja diese erste Phase, hatte der Jörg Marchthaler schon beschrieben, wo wir das Projekt vorbereiten und eigentlich schon die Fragen stellen an der Stelle, um sowas zu verhindern. Aber garantieren kann man es natürlich nie.
Klar,
Herr Marchthaler. Vielleicht noch eine Ergänzung, genau. Wenn was falsch läuft, dann sind es häufig auch Inputfaktoren, die man im Vorfeld falsch gesehen hat. Also ich hatte auch mal einen Fall, da ging es um in der Automobilindustrie um sehr werkzeugintensive Themen. Und da war eine der Rahmenbedingungen, dass eben halt nach einer gewissen Zeit sowieso ein neues Werkzeug benötigt wird. Und die Werkzeuge da haben eben halt bis zu 1 Million Euro gekostet. Das heißt, sobald ich größere Änderungen hatte, hat das schon einmal schnell 1 Million gekostet, allein die Umsetzung. Und am dritten Tag im Projekt kam raus, dass eben halt dieses Werkzeug zwar nur eine gewisse Laufzeit hatte, aber man hatte im Ausland noch ein separates Werkzeug, um Kapazitäten vorzuhalten. Und das heißt, mit einem Schwupp war diese Prämisse nicht mehr gegeben, dass man eben halt ein neues Werkzeug braucht. Und das heißt, dann fielen natürlich viele, viele der Ideen runter, weil sie eben halt schlichtweg nicht umsetzbar waren. Aber gescheitert, würde ich sagen, war das Projekt trotzdem nicht. Es war nur nicht optimal umsetzbar für das aktuelle Produkt. Im Rahmen von solchen Gedanken oder mit solchen Projekten macht man sich viele Gedanken, was man das nächste Mal anders machen kann. Das heißt, dann haben wir eben halt darauf fokussiert, ein zukünftiges Projekt, was wir da anders machen können und haben da eben halt schon die Ideen gesammelt. Weil genau das ist halt auch immer ein zeitlicher Aspekt, wenn man gerade in der Automobilindustrie, der OEM kommt auf einen zu, man braucht die Lösung. Und man muss schon recht viel investieren an Zeit und Geld, um die Lösung so auszugestalten und hat noch nicht mal den Auftrag, dass man erstmal sagen kann, ich kann das dir für das und das anbieten. Und wenn dann der Auftrag kommt vom OEM, dann muss alles sehr schnell gehen. Und deswegen war das ein Riesenvorteil, dass man eben halt da schon mal im Vorfeld was erarbeiten konnte.
Ja, das ist richtig. Also die Rahmenbedingungen, die Grunddaten, die müssen stimmen. Ich habe auch ein wunderbares Beispiel für ein Projekt, wo wir zum Beispiel von Vertriebszahlen ausgegangen sind. Die Maschine, die wir überarbeitet haben, hatte angeblich eine Jahresstückzahl von 200 Stück und im New Normal soll es dann irgendwann mal wieder 600 werden. Und als wir dann tatsächlich in dem Projekt waren, waren es dann gerade mal die Hälfte. Und da trifft man natürlich dann auch die falschen Entscheidungen, was Fertigungsverfahren betrifft, was Sourcing und so weiter betrifft. Also das ist natürlich essentiell, dass man da die richtigen Informationen hat. Und das Zweite ist, dass man die Leute tatsächlich auch im Boot hat. Das Team zum einen und natürlich auch die Stakeholder in Form von Management oder auch anderen Leuten, die dann eben daran beteiligt sind, der Eigentümer von der Firma. Dafür gibt es aber auch wunderbare Werkzeuge, die man da benutzen kann, sogenannte Lenkungskreise, wo dann eben diesen Auftraggebern von Zeit zu Zeit über den Projektverlauf berichtet wird und wo man dann eben auch wieder korrigierend eingreifen kann.
Dann mache ich da noch, bitte.
Vielleicht noch ergänzend dazu, auch nochmal, wann kann ein Projekt scheitern? Das ist eigentlich auch eine Frage, wo wir in den Seminaren immer diskutieren. Und da ist auch ein Input von mir immer das Management. Wenn das Management nicht richtig agiert, nicht richtig priorisiert, typischerweise packt das Management viele, viele Projekte oben rein und erwartet unten, dass alles rauskommt. Und das funktioniert eben halt nicht. Wenn die Ressourcen nicht da sind, dann arbeiten die Mitarbeiter dort, wo der Druck am größten ist. Und das heißt, da, wo es am meisten brennt. Und entweder ist es das Projekt, dann hat man Glück. Wenn eben halt nicht, dann werden die Aufgaben nicht erfüllt. Die Leute kommen nicht mehr zu den Teamsitzungen, weil die eben halt unter so einem Druck stehen, dass sie einfach dahin gehen, wo es am dringlichsten ist. Und vielleicht nicht unbedingt da, wo es am wichtigsten ist, sondern nur da, wo es am dringlichsten ist. Und das muss man eben halt wieder eskalieren, mit dem Management besprechen und dann auch einfordern, dass sich da was ändert. Weil ansonsten ist das Projekt natürlich relativ schnell gescheitert.
Genau, da sind wir wieder bei meinem Kuchenstückchen Management. Und häufig sehen wir dann in den Unternehmen, dass es mehrere Projekte in den Firmen mit einer Einser-Priorität gibt. Und da müssen wir als Wertanalytiker uns natürlich auch bei einem Management behaupten und zeigen, wie wichtig die Aufgabenstellung dann eben fürs Unternehmen ist, dass wir da unsere Kräfte dran konzentrieren können.
Ja, also kurzes Zwischenfazit von mir, beziehungsweise vielleicht etwas naiv gefragt, Wertanalyse kann nicht unbedingt jeder und überall, richtig?
Ja, also so kann man das nicht auch sagen. Man muss jetzt nicht unbedingt Ingenieur sein, um Wertanalyse zu machen. Also wir veranstalten ja auch aus dem Fachbereich auch eine Tagung jährlich und da war mal ein Vortrag von einem Pfarrer, der eben halt Wertanalyse betrieben hat, der rein gar nichts mit Technik zu tun hatte, weil eben halt viel Kommunikation auch in dem Prozess drin ist. Aber ich denke, es hilft natürlich schon enorm, wenn man einen technischen Hintergrund hat und idealerweise vielleicht auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, weil der Moderator muss ja die Diskussion leiten und verstehen. Und wenn er die nicht durchdringt, dann kann er die nicht richtig moderieren. Und deswegen braucht man da schon sicherlich einen technischen Hintergrund, um das wirklich gut machen zu können. Und natürlich ist auch gut, wenn wir so einen externen, neutralen Moderator haben, der eben halt auch unbequeme Fragen stellen kann. Das heißt, da auch mal seinen Finger reinlegen kann, wo es weh tut. Und auch immer wieder weiter fragen kann, warum ist denn das so, bis man den eigentlichen Grund dann auch findet und den dann auch ausräumen kann. Das heißt, dass man da vielleicht auch, wenn man intern unterwegs ist, ein gewisses Problem hat, dass da auch nicht die Bereitschaft ist, da auch so weit zu gehen.
Ja, der Wertanalyse-Moderator soll ja nicht nur Moderator sein und für eine gesittete Gesprächskultur sorgen. Nein, er soll eigentlich auch Ideenkatalysator sein. Er soll die Leute challengen. Er soll das Team tatsächlich herausfordern und sich auch ab und zu mal dann daran reiben, sodass dann eben neue Ideen entstehen. Und Techniker zu sein in so einem Technikprojekt hilft in dem Fall sehr, weil man ja auch mit den Technikern reden muss und man hat natürlich eine ganz andere Anerkennung da auch als Moderator, wenn man eine technische Vorbildung hat und relativ schnell mit den Leuten über ihre Themen auch diskutieren kann und vielleicht sogar auch einen eigenen Input mitbringen kann, was jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich ist, aber was manchmal der Diskussion auch gut hilft.
Gibt es denn da so ein spezielles Angebot oder bestimmte Kurse? Sie hatten das gerade schon angesprochen, Herr Marchtaler. Wo kann ich das lernen? Wo kann ich mich informieren zum Thema Wertanalyse?
Also wir haben vom VDI einen Fachbereich, der heißt Wertanalyse oder Value Management und Wertanalyse. Das ist eigentlich so die erste Anlaufstelle in Deutschland, weil in Deutschland ist das beim VDI aufgehängt. Und es gibt auch eine europäische Qualifikation zum Wertanalytiker VDI. Das sind Seminare, wo wir eben halt im ersten Seminar vermitteln, wie die Mitarbeit in so einem Team passiert, welche Methoden eingesetzt werden und wie das alles aufeinander aufbaut. Und dann in Modul 2 und 3 erfolgt eben halt der Shift vom Teilnehmer im Team zum Moderator selbst. Das heißt also, wie initiiere ich solche Projekte? Wie kommuniziere ich mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen? Wie moderiere ich den Prozess? Wie wende ich die unterschiedlichen Methoden an? Und zu guter Letzt, wie etabliere ich das Ganze im Unternehmen? Weil das ist natürlich alles andere als trivial, weil das ja eine Art Change ist im Unternehmen und dementsprechend auch viele Bereiche berührt. Und das umzusetzen, ist natürlich immer eine Herausforderung. Aber das kann man da ganz genau lernen. Und dann zum Zweiten haben wir auch Tagungen, wo wir jährlich einmal eine Tagung veranstalten, die auch von einem Programmausschuss, der maßgeblich von den Mitgliedern vom Fachbereich besetzt ist, entsprechend inhaltlich begleitet wird. Und Sebastian, du bist Vorsitzender von der Tagung. Vielleicht erzählst du gerade noch ein paar Worte darüber.
Ja, gerne. Das greife ich natürlich gerne auf. Wir haben eben diese jährliche Wertanalyse-Tagung, die wir sehr häufig von einem interessanten Gastgeber hosten lassen. Also wo wir ein Unternehmen finden, das selber auch Wertanalyse betreibt und dementsprechend uns zugetan ist, also uns eben dem Fachbereich, dann die Möglichkeiten, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, wo wir dann so eine Tagung abhalten. In dem Programmausschuss arbeiten wir natürlich ein Programm für die Tagung aus mit Themenschwerpunkten, wo wir dann die entsprechenden Vorträge suchen, die dann gemeinsam auch aussuchen und damit so eine Tagung eben gestalten. Und das ist doch schon sehr lohnenswert, weil auf der einen Seite der Neuling sich bei den Praktikern informieren kann, bei den alten Hasen sozusagen, und weil wir natürlich auch neue methodische Dinge da vorstellen, die wir dann diskutieren und weiterentwickeln. Ich würde gerne nochmal auf das Ausbildungsprogramm zurückkommen. Sie hatten ja gefragt, wie das abläuft, Herr D'Adomo. Der Jörg hat es schon erzählt, aber im Wesentlichen sind es 3 Seminare, die jeweils 3 Tage dauern, also gar nicht so furchtbar lange. Aber wir legen auch Wert, dass zwischen diesen Seminaren tatsächlich auch an Wertanalyse oder mit Wertanalyse gearbeitet wird, damit wir diese praktische Erfahrung dann auch in den Seminaren integrieren. Und das geht dann auch so weiter. Die höchste Zertifizierung, die es da quasi gibt im europäischen Raum, ist der Professional in Value Management. Diesen Titel, den bekommt man verliehen, nachdem man diese 3 Seminare gemacht hat und nachdem man nachgewiesen hat, dass man in einigen Projekten tatsächlich auch als Moderator gearbeitet hat. Und da bleibt die Zeit aber nicht stehen. Alle 4 Jahre fragen wir dann auch, ist dieser Mensch immer noch in der Wertanalyse aktiv, hat er sich weitergebildet, hat er Projekte gemacht, sodass er dann auch wieder rezertifiziert werden kann. Also da legen wir schon sehr Wert drauf, dass die Leute, die tatsächlich diese Titel tragen, den auch mit Berechtigung tragen.
Mhm. Okay. Meine Herren, die letzte Frage beschäftigt sich natürlich wie immer mit der Zukunft. Was wünschen Sie sich denn für den Einsatz und die Akzeptanz und damit natürlich auch den Erfolg der Wertanalyse? Wenn Sie in die Glaskugel gucken, was sehen Sie da? Wird sich das durchsetzen, wirklich breit?
Ja, wir Wertanalytiker gucken hier eigentlich gar nicht so gerne in die Glaskugel, sondern schauen natürlich am liebsten auf Daten und Fakten. Aber natürlich haben wir auch eine Vision von dem, was wir tun. Die grundlegende Methodik, die existiert ja jetzt schon seit 80 oder fast 80 Jahren, aber es hat sich natürlich evolutionär auch weiterentwickelt. Ich glaube, Jörg, korrigier mich, wenn du das anders siehst, eine revolutionäre Änderung sehen wir nicht. Aber die Wertanalyse war ja schon immer ein offenes Methodensystem. Das heißt, wir können auch viele neue Dinge, die sich entwickeln, in unsere methodische Arbeit mit integrieren und damit auch wachsen und neue Herausforderungen angehen. Wir kommen ursprünglich aus der Produktwelt, haben schon die Wertanalyse angewendet auf Prozesse, gehen jetzt auf Services und würden viel mehr auch noch in dem Thema Projekte tun, also zum Beispiel Bau, so wie das in den USA gang und gäbe ist. Wir haben jetzt schon einige Erfahrungen mit solchen Projekten gemacht, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, die Politik wäre so weit und würde sagen, solche große Bauprojekte wie Elbphilharmonie oder Bahnhof in Stuttgart, das wird man da an der Stelle mit Methodik angehen. Das wäre natürlich für uns ein Traum, wenn wir da dran schaffen könnten.
Und ich glaube, noch ergänzend zu sagen, jeder kann sich vorstellen, was für eine Änderung sich da geben würde, wenn man wirklich nachhaltig mit Methodik sowas abwickeln würde. und eben halt in Zukunft keine Milliardengräbe mal existiert. Mhm. Aktuell in Stuttgart ist ja so, dass die Frage zu stellen ist, ob das überhaupt beendet werden kann. Und wenn da eben halt von Anfang an die richtigen Leute miteinander sprechen, wenn man da sehr großen Fokus drauf legt und das nicht immer, wie im Baubereich üblich, immer möglichst getrennt, dass die sich nicht absprechen können und auch keine Wettbewerbsabsprachen haben können, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte.
Der Jörg hat mich da gerade zu was ganz Wichtigem gebracht. Er hatte das Wort Nachhaltigkeit in den Mund genommen. So, und wenn früher der Hauptwertetreiber die Kosten sind oder Preise, dann müssen wir uns in Zukunft damit auch befassen, dass es weitere Wertetreiber gibt, wie Nachhaltigkeit oder Carbon Footprint oder was auch immer. Und Wertanalyse ist in der Lage, auch diese Wertetreiber mit in der Arbeit zu integrieren. Und das lernen wir gerade, haben wir auch auf der letzten Wertanalyse-Tagung kennengelernt. Und das wird unser Leben jetzt in der Zukunft auch zum Teil prägen.
Mhm. Ja, prima. Meine Herren, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Das war wirklich erhellend zum Thema Wertanalyse. Ich habe nicht gewusst, wie wichtig und wie komplex dieses Thema ist. Und ja, ich wünsche Ihnen einfach viel Erfolg für dieses Thema und dass die Wertanalyse sich weiter durchsetzt. Und liebe Leute, wenn ihr noch mehr erfahren möchtet zum Thema Wertanalyse, dann guckt bitte in unsere Shownotes. Da sind ein paar interessante Links drin zu diesem ganzen Thema, auch zu den beiden Experten, die ich heute zu Gast hatte. Oder wenn ihr eine gute Idee habt für ein Podcast-Thema, dann schreibt uns unter podcast@vdi.de oder kommentiert diese Folge. Wir freuen uns immer, wenn wir mit in Kontakt mit euch kommen. Und dann sage ich für heute schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Technik aufs Ohr.